Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir lesen miteinander aus Apostelgeschichte 14, die Verse 21 bis 28. Als Apostelgeschichte 14, 21 bis 28. Und als sie, nämlich Paulus und Barnabas, jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonium und Antiochien zurück. Sie befestigten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Und nachdem sie Pisidien durchzogen hatten, kamen sie nach Pamphylien. Und als sie in Perge das Wort geredet hatten, gingen sie hinab nach Attalia und von da segelten sie ab nach Antiochien, von wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren zu dem Werk, das sie erfüllt hatten. Als sie aber angekommen waren und die Gemeinde zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens aufgetan habe. Sie verweilten aber eine nicht geringe Zeit bei den Brüdern, nämlich in Antiochien. Ja, liebe Geschwister, es ist schon beeindruckend. In Antiochien wurden Paulus und Barnabas verfolgt und der Stadt verwiesen. In Ikonium entkamen sie um Haaresbreite der Steinigung und dem Lynchmord. In Lystra wurde Paulus gesteinigt und für tot gehalten, aus der Stadt hinausgeschleift. Und so kommen sie in Derbe an. Was tun sie von Derbe aus? Kehrt, schwenkt Marsch, sie gehen die ganze Tour zurück, den Widerständen und der Verfolgung wieder entgegen. Und deshalb habe ich auch das Thema der Predigt gewählt, unverdrossen den Widerständen entgegen. Überall da, wo sie verfolgt, bedrängt, um Haaresbreite mit dem Leben davongekommen sind, gehen sie unverdrossen wieder zurück. Von Feigheit, von mangelndem Glaubensmut keine Spur. Dabei müssen sie ja mit allerhand rechnen. In Lystra und Ikonium wurde ihnen nach dem Leben getrachtet. In Antiochien liegt ziemlich sicher ein amtlicher Ausweisungsbescheid gegen sie vor. Und wir lesen nirgends, dass sie sich bei Nacht und Nebel wieder in die Stadt geschlichen hätten. Aber unverdrossen gehen sie den Widerständen entgegen, getrieben vom Heiligen Geist. Denn in allen Widerständen, in aller Not und Gefahr für Leib und Leben haben sie das Wirken und die Kraft des Heiligen Geistes erfahren. In jeder Gemeinde kamen Menschen zum Glauben, auch in Derbe. Die meisten Handschriften sagen ausdrücklich viele. Gott lässt es sich nicht nehmen, das Werk des Paulus und Barnabas reich zu segnen, denn er hat sie gesandt. Und er gibt Kraft und Vollmacht, dass sie dieses Werk dann auch erfüllen können. Dass sie es zum Ziel bringen, zu dem Ziel, zu dem er sie gesetzt hat. Und so stellt Gottes Wort ausdrücklich auch fest in Vers 26, von da segelten sie ab nach Antiochien, von wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren zu dem Werk, das sie erfüllt hatten. Die Erfüllung des Werks der ersten Missionsreise wird im Wort Gottes ausdrücklich so festgehalten. In Derbe war ihnen klar, sie können noch nicht direkt nach Antiochien zurück. Sie haben das Werk Gottes noch nicht erfüllt. Sie müssen noch einmal zurück in die gerade besuchten Gemeinden und den jungen Christen Hilfe geben für die nächsten Schritte des Glaubens. Als sie das getan haben, wissen sie, jetzt ist der Auftrag dieser ersten Reise erfüllt. Jetzt können wir zurück nach Antiochien. Und dort berichten sie von dem, was Gott getan hat. So lesen wir, nicht Paulus und Barnabas haben gewirkt. Sie waren nur Boten und Werkzeuge. Gehandelt hat Gott selbst durch seinen Geist. In alledem sehen wir, Widerstände, Rückschläge, Bedrängnisse sind kein Zeichen für fehlende Vollmacht. Sie sind keine Hinweise, dass der Geist Gottes nicht gewirkt hätte oder dass etwa Fehler in der Verkündigung gemacht worden wären. Im Gegenteil, Widerstände und Bedrängnisse müssen sein. Im neuen Informationsbrief der Bekenntnisbewegung, auf den ich an dieser Stelle hinweise, der liegt seit letzten Sonntag außen aus, im Schriftenständer, da kommt unter den Stimmen der Väter der bekannte Theologieprofessor Helmut Thielicke, wenn mir der Waldemar Kürz das die Fernbedienung gibt. Genau, danke. Ich habe nämlich auch ein Bild, damit man zu Namen und Gesicht hat. Er war vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Dritten Reich Theologieprofessor in Tübingen, wurde dann im Dritten Reich des Amtes enthoben und später jahrzehntelang Professor in Hamburg und hat als Lehrer und Prediger des Evangeliums gewirkt. Zum Stichwort Salzkraft der Gemeinde stellt Hilige fest, wo das saure Reagieren auf die Botschaft nicht mehr da ist. Da fehlt das echte Salz. Es ist ein bedenkliches Zeichen, wenn die Welt in einem allzu ungetrübten Frieden mit der Kirche lebt und wenn eine Gemeinde allzu begeistert von ihrem Prediger ist. Ich habe auch den restlichen Satz durchaus mitzitiert. Damit hat er in der Regel kein Salz von der Kanzel gestreut. Die Menschen unter der Kanzel hat es nicht gebissen. Und so sind sie nach Hause gegangen und haben gemeint, sie seien gesund, sie trügen keine Wunden. Und weiter, das Fleisch des Abendlandes ist faulig und stinkend geworden, seitdem das Salz fehlt. Der Hauptsatz, auf den mir's im Moment ankommt, ist der erste, wo das saure Reagieren auf die Botschaft nicht mehr da ist, da fehlt das Salz. Wir waren im Bibelgesprächskreis neulich bei Offenbarung 11, dem Dienst der zwei Zeugen. Wir haben festgestellt, der ganze Dienst dieser beiden Zeugen besteht eigentlich in nichts anderem als Salz in die Wunden des antichristlichen Systems zu streuen, nämlich mit Vollmacht die Herrschaft Gottes zu verkündigen gegenüber einer Welt, die sich gegen Gottes Herrschaft mit ganzer Kraft auflehnt. Und die Folge ist der ständige, der inständige Hass der Welt gegen diese beiden Zeugen. Und das gilt überall, liebe Geschwister, wo Gottes Wort recht verkündigt wird, da ruft es eine zweifache Reaktion hervor. Dort, wo Gott die Herzen vorbereitet hat, beispielsweise durch unsere Gebete, da findet das Wort freudige Aufnahme, da erkennen Menschen ihre Sünde und tun Buße und nehmen Jesus als den Herrn und Heiland ihres Lebens an. Wo die Herzen aber nicht vorbereitet sind, sondern verstockt, da wird das Wort Gottes zum Stachel im Gewissen. Es sticht und wirkt Hass und Feindschaft gegen Gott und seine Boten. Wo diese zweite Reaktion komplett ausbleibt, muss man immer mit Ernst fragen, ob das Evangelium recht verkündigt worden ist. Denn offensichtlich wurde ihm der Stachel genommen. Widerstände, Bedrängnisse und daraus folgend Not und Leiden gehören zur vollmächtigen Verkündigung deshalb immer mit dazu. So war es bei Jesus, so war es bei den Aposteln von Anfang bis zum Schluss ihres Lebens. Die meisten starben als Märtyrer und es wird bei uns nicht anders sein. Nicht, dass wir notwendigerweise als Märtyrer sterben, aber dass wir mit Widerständen rechnen müssen. Paulus und Barnabas wissen das. Der Hass, der ihnen entgegenschlägt in den Städten, in die sie nun wieder zurückkehren, kann sie deshalb nicht verunsichern. Er ist vielmehr eine Bestätigung für sie, dass sie auf dem rechten Weg sind. So sind sie in Derbe angekommen. Nochmal unser Bild von der ersten Missionsreise. Ikonium, Lystra und Derbe da war, wo noch viele zum Glauben kamen. Und jetzt gehen sie zurück, Lystra, Ikonium, Antiochien, Perge. Dort verkündigen sie auch noch das Evangelium in die Hafenstadt Attalia und von dort zurück Seleucia, Antiochien. Frage, warum fuhren sie auf dem Rückweg nicht mehr über Zypern? Ich vermute, das liegt daran, Zypern ist die Heimat des Barnabas. Männer aus Zypern, zwar hatten wir schon vor Sonntagen gehört, aus Zypern und Kyrene haben das Evangelium nach Antiochien gebracht. Das heißt, es gab offensichtlich schon sehr früh und längst vor dieser ersten Missionsreise des Paulus und Barnabas eine christliche Gemeinde auf Zypern. Und deshalb brauchen Paulus und Barnabas dort nicht mehr hin, denn ihr Ziel ist es, die neu entstandenen Gemeinden auf der Rückreise zu festigen, nicht aber in längst bestehenden Gemeinden noch aktiv zu sein. Zur Festigung der neu entstandenen Gemeinden gehört nun, dass sie überall, wo sie durchkommen, Älteste berufen. Diese werden, offensichtlich nicht von der noch jungen Gemeinde gewählt in diesem Falle, sondern von Paulus und Barnabas Kraft ihrer geistlichen Autorität berufen und eingesetzt. Eine geordnete Gemeindeleitung, das ist wichtig zu sehen, gehört aber von Anfang an dazu. Auf dem Rückweg verkündigten sie auch in Perge noch das Wort. Da waren sie auf dem Hinweg offensichtlich nur zügig durchgereist. Über die Folgen dieser Verkündigung erzählt uns Gottes Wort nichts, denn das Hauptziel auf dem Rückweg ist nicht mehr Evangelisation, sondern Stärkung der Gemeinden. Und darüber berichtet Lukas. Vers 23, sie befestigten die Seelen der Jünger. Das griechische Wort dabei ist sehr anschaulich. Es hat die Bedeutungsbandbreite von befestigen, stärken und beständig machen. Genau das ist das Ziel. Es wird jemand gestärkt und beständig gemacht, indem er befestigt wird. Ein Schiff etwa bekommt dadurch einen festen Halt, wenn es einen ordentlichen Anker wirft oder am Ufer an ordentlichen Bollern festgemacht wird, damit der Wind nicht wegblasen kann und die Wellen. Festigkeit hat immer mit Befestigung zu tun. Und die Frage ist hier an was? Natürlich die Jünger am Wort Gottes, im Vertrauen auf Jesus. Eine starke und standhafte Gemeinde lebt aus der festen Verankerung im Wort Gottes, aus dem unerschütterlichen Vertrauen auf Gottes Verheißungen. Allein das lässt sie stark und standhaft bleiben in allen Widerständen und Nöten. Und die werden kommen, sagen Paulus und Barnabas. Deshalb ermahnen sie die jungen Gemeinden, ernsthaft im Glauben zu beharren gegenüber den Widerständen. Und sie sagen den jungen Christen, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Diese Aussage von Paulus und Barnabas ist nüchtern und ich denke in vielfacher Hinsicht von großer Bedeutung auch für uns heute, dass wir durch viele Trübsale ins Reich Gottes eingehen müssen. Zwei Stichworte dürfen wir in diesem Satz nicht überhören. Das erste Stichwort, viele. Gottes Wort sagt nicht, Trübsale werden sich nicht immer gänzlich vermeiden lassen. Es wird einzelne Stunden und Tagen geben, in denen unser Leben von Not und Gefahr bedroht ist. Nein, Gottes Wort sagt, viele Trübsale. Dass die Gemeinde in schwerem Fahrwasser kämpft, dass ihr der Wind ins Gesicht bläst, das sind keine Ausnahmesituationen. Auch im Leben der einzelnen Jesus-Nachfolger. Damit müssen wir regelmäßig rechnen. Viele Trübsale, es gehört dazu. Und zweitens sagen sie, sie müssen kommen. Es ist ein göttliches Muss. So hat Gott es geordnet, dass der Weg seiner Gemeinde in dieser Welt mitten durch schwere Anfeindungen und Angriffe Satans hindurchgeht. Trübsale sind nicht etwas, was manche Jesus-Nachfolger betrifft und an anderen vorübergeht. Wir müssen durch Trübsale in das Reich Gottes gehen. Es gibt keine Jesus-Nachfolge ohne Trübsale. Es gibt keine Jesus-Nachfolge ohne Kreuz. Jesus hat gesagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und was mit Schafen unter den Wölfen passiert, ist aussagekräftig, das Bild. Sie werden zerrissen. Das ist wichtig, erstens gegen schwärmerische Richtungen. Ich werde im Lauf des Spätsommers, nach meiner Urlaubszeit, die nächsten Wochen habe ich dann übrigens Urlaub, ich bin da für Notfälle. Wir werden aber in den nächsten Sonntagen deshalb immer wieder auch Vertreter haben. Nach der Urlaubszeit und Sommerferienzeit werde ich innerhalb der Reihe der Apostelgeschichte einen ausführlichen Einschub machen über mehrere Sonntage. Die Schwärmer berufen sich nämlich wesentlich auf die Apostelgeschichte. Und ich werde deshalb ausgehend von der Apostelgeschichte einiges sagen zur Entstehung und Geschichte der Schwärmer und zu den von ihnen traktierten Hauptthemen Geistestaufe, Zungenrede, Heilung. Über Prophetie habe ich vor einigen Zeit über Apostelgeschichte 11 schon gesprochen. Das ist deshalb wichtig, weil schon heute und in der Zukunft noch viel mehr keine Gemeinde mehr an diesen Einflüssen vorbeikommt. Und es ist wichtig, sich sehr klar, präzise aufgrund des Wortes Gottes mit diesen Lehren und Phänomenen auseinanderzusetzen. Für heute nur so viel. Die Schwärmer pflücken die Stellen heraus, die von großen Wundern und Heilungen reden und sagen, das ist Gottes Wille für uns. So werden wir es erleben, wenn wir nur recht glauben. Sie sagen in Bezug auf Jesaja 53, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wenn Jesus unsere Krankheit getragen hat und unsere Schmerzen auf sich genommen hat, dann müssen wir sie nicht mehr tragen. Wer krank ist und wer Schmerzen hat, der hat einfach nicht genug gebetet und genug geglaubt. Sie übergehen aber klare Worte der Schrift wie unseren Vers 22. Wir müssen durch viele Trübsale ins Reich Gottes gehen. Und zu den Trübsalen gehören Schmerzen immer auch mit dazu. Wenn das stimmen würde, was sie sagen, dann hätten Paulus und Barnabas Unrecht. Dann würde Gottes Wort an dieser Stelle lügen. Dann wäre Paulus beispielsweise in Lystra aus reinem Kleinglauben gesteinigt worden. Die Steinigung war mit Sicherheit schmerzvoll, auch wenn Paulus sie erstaunlich gut überlebt hat. Nach Lehre der Schwärmer aber müssen solche Erfahrungen für Jesus Nachfolger gar nicht sein. Nein, sie ziehen unbiblische Schlussfolgerungen. Sie versprechen den Jesus-Nachfolgern ein leichtes Leben ohne Krankheiten und ohne Schmerzen. Jesus und die Apostel aber sagen etwas ganz, ganz anderes. Sie sagen, dass wir durch viele Trübsale und in Verbindung damit auch durch viel Leid und Schmerzen ins Reich Gottes eingehen müssen. Diese Tatsache ist übrigens auch wichtig im Blick auf unser persönliches Gebet und überhaupt im Blick auf unser ganzes persönliches geistliches Denken. Denke an ein Gespräch, wo es um die Frage ging, wenn wir nur genügend Glauben hätten, würden dann nicht all unsere Gebete erhört? Hat Jesus uns nicht diese Verheißung gegeben? Wenn wir einzelne Aussagen Jesu nur für sich betrachten, dann könnte man zu dieser Schlussfolgerung kommen. Aber Vers 22 sagt uns, so kann es nicht sein. Denn wer betet nicht in allerlei Not und Bedrängnis, dass die Not vorübergeht und dass die Bedrängnisse ein schnelles Ende nehmen? Aber Vers 22 sagt uns, solche Gebete können nicht regelmäßig so erhört werden, wie wir uns das wünschen. Sonst gäbe es keine Trübsale mehr für die Gemeinde Jesu, die wären ja alle ganz schnell im glaubensvollen Gebet weggebetet. Gottes Wort sagt uns aber, solche Trübsale müssen sein. Ganz kurz für heute nur, das Wesentliche des christlichen Gebets, es ist ein Gebet im Namen Jesu. Das heißt, dem Willen Jesu entsprechend. Für solche Gebete haben wir tatsächlich seine Verheißung. Wo unsere Gebete der Spur folgen, nicht was ich will. Herr, darum bitte ich dich. Sondern was du willst, das soll geschehen, was deiner Ehre dient, was deinen Namen groß macht. Und wenn der Weg unseres Herrn für uns einen Abschnitt der Krankheit und des Leidens vorsieht, dann werden alle unsere Gebete, soweit sie in seinem Namen geschehen und soweit sie nach seinem Willen fragen, an dieser Not und Krankheit nicht vorbei, sondern schnurgerade in sie hineinführen. Aber gerade in dieser Not und Krankheit werden wir dann auch den vollen Segen haben, den Gott für diese Zeit bereitet hat. Ich denke übrigens, dass das auch eine ganz wesentliche Erkenntnis für unser geistliches Leben ist. Dass diese Erkenntnis für unser Leben mit Jesus und für unsere Gebete eine erhebliche Veränderung und auch Erleichterung bedeutet. Wenn wir meinen, mit Gebet und Glauben Nöte, Krankheit und Schmerzen beseitigen zu müssen, dann werden wir ständig in einem mehr oder weniger angestrengten Kampf stehen. Wir werden anbeten und anglauben gegen die Dinge, die wir vermeiden wollen, meist verkrampft und nicht selten verzagt. Und wenn sie dann doch eingetreten sind, werden wir uns fragen, habe ich nicht recht gebetet? Habe ich zu wenig geglaubt und jetzt muss ich diese Not oder jene Krankheit tragen, weil ich geistlich noch nicht fit genug war, sie zu vermeiden. Wir legen uns dadurch eine Last auf, die Jesus uns nicht auflegt. Und wir verändern die Blickrichtung unseres geistlichen Lebens weg von Jesus und dem, was er vollbracht hat, hin auf unser frommes Leben, auf unsere frommen Leistungen. Wir verkehren ein rechtes geistliches Leben im Vertrauen auf Jesus in fromme Werkegerechtigkeit. Dann wird nämlich unser Gehorsam ein frommes Werk, mit dem wir Gottes Eingreifen verdienen. Dann wird das Gebet ein frommes Werk, mit dem wir die Erfüllung von Gottes Verheißungen erarbeiten. Dann wird unser Glaube ein frommes Werk, mit dem wir die Erhörung unserer Gebete vom Himmel herabziehen. Dann wird der Lobpreis ein frommes Werk, mit dem wir das Handeln Gottes herbeisingen. Übrigens genauso in der charismatischen Szene. Der Lobpreis ist längst instrumentalisiert. Wir leben dann nicht mehr in dem, was Jesus für uns getan hat. Wir leben nicht mehr aus dem "Es ist vollbracht". Es ist vollbracht. Wir leben auf einmal wieder in dem, was wir vollbringen müssen in Gebet und Glauben. Und was wir doch gar nicht vollbringen können. Weil der Glaube jederzeit ein Geschenk Gottes ist. Und ganz und gar nichts, was wir nach Bedarf aufbringen können oder auch nicht. Und unversehens verändert sich so das Wesen unserer Jesus-Nachfolge vom fröhlichen Aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, zum ängstlichen Feilen an unserer eigenen Frömmigkeit. Gewiss sollen wir beten. Gewiss sollen wir Gottes Wort lesen. Gewiss sollen wir gehorsam sein. Und ganz gewiss sollen wir Gott loben mit Herzen, Mund und Händen. So wie wir es eingangs getan haben, oh, dass ich 1000 Zungen hätte. Aber das Ziel all dessen soll nicht die Verbesserung unserer frommen Leistungen sein, sondern eine größere Nähe zum Herrn. Merken wir, obwohl beides ganz nah beieinander liegt, deshalb wird es auch so leicht verwechselt, ist doch was ganz anderes. Denn das geistliche Leben ist in beiden Fällen äußerlich das Gleiche. Wir sind gehorsam, wir beten, wir glauben, wir preisen den Herrn. Äußerlich alles das Gleiche, aber die Zielrichtung ist im einen Falle unser geistliches Innenleben. Es führt zu einer verstärkten geistlichen Selbstbespiegelung und zum frommen Kreisen um das fromme Ich. Wie fest glaube ich, wie regelmäßig bete ich und so weiter. Im anderen Fall aber geht die Zielrichtung auf Jesus, auf seine Liebe, auf seine Treue, auf das, was er getan hat und tut und tun will. Und genau mit dieser Zielrichtung auf Jesus sollen wir leben. So gehen Paulus und Barnabas unverdrossen den Widerständen entgegen. Und so, liebe Geschwister, mit dieser Zielrichtung ganz auf Jesus dürfen wir auch unverdrossen in die vor uns liegende Woche gehen. Denn der Herr geht voraus. Er bewahrt und umgibt uns von allen Seiten. Das darf der Gottlieb diese Woche auch wissen in Stuttgart. Und die Elisabeth und der Horst Zinovzig, der auch schwer krank im Krankenhaus liegt. Seine Liebe und seine Treue ist uns jeden Tag dieser neuen Woche gewiss. Und wir wissen, dass er nur Gutes für uns bereithält. Denn er kann denen, die ihn bitten, unmöglich etwas Schlechtes geben. Das hat er uns gesagt. Darauf vertrauen wir. Amen.